zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornitz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Wieder mit mir, eurem Host Jan Klein-Rilsing. An dieser Stelle natürlich nochmal ein herzliches Dankeschön an meinen Co-Host Dome, der vergangene Woche für mich eingesprungen ist. Bin jetzt leider mit einer Woche Verspätung nach Karneval dann doch erkrankt. Ging wirklich nicht. Umso froher und glücklicher bin ich, dass Dome einfach spontan und freiwillig eingesprungen ist und so eine geile Folge hingezaubert hat. Also schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie diese Folge euch gefallen hat. Für mich war es auf jeden Fall wunderbar. Und es ist auch schön zu wissen, dass ich die Verantwortung abgeben kann, weil ich mit Dome einen super Co-Host habe, der auch selbst sehr viel Fußball-Sachverstand besitzt und, was ich auch super finde, für einen Podcast vor allen Dingen, er hat eine unglaublich beruhigende, warme Stimme. Es macht einfach super viel Spaß, ihm zuzuhören. Deswegen bin ich froh, ihn in meinem Team zu haben. Aber ich bin auch super glücklich, endlich jetzt wieder persönlich für euch da zu sein und mit euch über den aktuellen Zweitligaspieltag zu sprechen. Oben wie unten, wir kennen es in der zweiten Liga, enorm spannend. Jeder kann jeden besiegen. Die Top-Teams lassen gerne mal federn, wenn es richtig in die Crunch-Time geht oder wenn es richtig ernst wird, der Druck steigt. Performen die Top-Clubs meistens nicht. Anders sieht es im Abstiegskampf aus. Da, desto länger die Saison geht, desto besser werden die Mannschaften vom Gefühl her. Und ein Mittelfeld gibt es nicht so richtig. Eventuell kann man dort dann Hertha und Nürnberg und den KSC einsortieren. Alle anderen, für die geht es wirklich oben und unten noch oben super viel. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir beginnen jetzt. Design, dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet, und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Freitagabend, Flutlicht, Düsseldorf gegen den VfL Bochum. Hört sich für mich nach Bundesliga an, oder zumindest gehobenen Zweitliganiveau. Beide Teams eher im Mittelfeld, respektive unteren Bereich. Und warum ich hiermit anfange, weiß ich auch nicht, weil das habe ich ja nämlich schon aufgenommen. Lassen wir alles so drin. Hier kommt jetzt mein Take zur Partie. Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Bochum habe ich am Freitag schon aufgenommen. Da merkt ihr, wie vergesslich ich bin. Ganz viel Spaß. Starten wir rein. Freitagabend, Flutlichtspiel, West, Schlager nenne ich es. Fortuna Düsseldorf, VfL Bochum, klingt nach Bundesliga, fühlt sich an wie Bundesliga, ist aber eher Zweitliga-Mittelmaß und vielleicht sogar noch, wenn man jetzt aus der Sicht von Fortuna Düsseldorf es sieht, Abstiegskampf. Und war auch eine Partie der Rückkehrer. Uwe Rösler mit Düsseldorf damals aus der Bundesliga abgestiegen, danach fast aufgestiegen. Mittlerweile VfL Bochum Trainer und macht dort einen hervorragenden Job. Dann haben wir bei Bochum auch noch Sobotka. Der wurde vor der Partie offiziell verabschiedet von Fortuna Düsseldorf, war ja Teil der Aufstiegsmannschaft, jahrelang mit dabei, war dann auch bei dieser Relegationsniederlage, wie gesagt, Hinspiel gewinnt. Gewinnt Düsseldorf ganz knackig, Rückspiel in Düsseldorf. Das Hinspiel gewinnt Düsseldorf ganz knackig in Bochum. Rückspiel gewinnt Bochum dann in Düsseldorf, Elfmeterschießen und dann gewinnt Bochum das Spiel, bleibt in der Liga und Düsseldorf muss in Liga 2 bleiben. Also das sind natürlich dann auch so Erinnerungen an diese Partie, auch an einzelne Spieler. Und allein deswegen war schon dieser Gedanke in meinem Kopf, boah, das könnte auf jeden Fall emotional und auch hitzig werden. Wie gesagt, Bochum in den letzten Wochen ist super in Form, verlieren kaum noch Spiele, stehen kompakt vorne in der Offensive, haben sie halt mit Miyoshi, Holtmann, schnelle Jungs über die Flügel, haben dann aber auch mit einem Onyeka, mit einem Wethien, Jungs, die spielerische Aspekte mit reinbringen. Philipp Hofmann, den richtigen Knipser vorne. Timo Horn, einen der besten Keeper in der zweiten Liga. Also vom Kader her hat da sich mittlerweile eine Achse, eine Stammelf auch gebildet. Wie gesagt, nur punktuell tauscht Uwe Rösler mal. In diesem Spiel hat er zum Beispiel Francis Onyeka, der sonst ja mit einer der Shooting Stars in dieser zweiten Saison ist, auf der Bank gelassen, weil er auch ein bisschen überspielt wirkte, die Woche nicht voll trainieren konnte, dafür halt einen Marschall gebracht. Aber ansonsten ist es meist die identische Stammelf. Und auch bei Fortuna Düsseldorf hat sich jetzt so langsam ein fester Stamm gebildet. In diesem Spiel Muslia, ganze Woche krank gewesen, raus. Dafür kam Rasmussen von Anfang an. Also es sind zwei eingespielte Mannschaften, aber wie gesagt, Düsseldorf natürlich noch dick im Abstiegskampf mit drin. Bochum hat sich jetzt in den letzten Wochen auch rausgearbeitet, aber enge zweite Liga, ein paar Niederlagen und du bist direkt wieder ganz, ganz tief drin. Deswegen auch Vorsicht geboten, jeder Spieltag ist wie ein Endspiel, auch wenn man sich gerade noch in Sicherheit wähnt, aber die Konkurrenz schläft nicht. Das ist so eine enge, brutale Liga, oben wie unten. Und dementsprechend ist Düsseldorf dieses Spiel auch angegangen. Konzentrierter als in den letzten Wochen, haben zum einen defensiv sehr gut gestanden, clever verteidigt, aber vor allen Dingen auf dem Weg nach vorne wieder mehr Mut gezeigt, mehr Automatismen, die sich gebildet haben unter der Woche jetzt, wieder mehr einstudierte Spielzüge auch, viel mehr über die Flügel gegangen, nicht nur sehr zentrumslastig gespielt, sondern das Spiel auch sehr in die Breite gezogen, versucht natürlich dann auch die Bochumer Defensive vielleicht auf eine Seite zu locken und damit vertikalen Bällen auf die andere Seite sich so Platz zu verschaffen. Es hat sehr gut funktioniert. Bochum von Anfang an sehr passiv gewesen. Der beste Mann, das sagt mir viel aus, war Keeper Timo Horn, der das ein oder andere Mal unter anderem gegen einen El Azouzi klären musste. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis Düsseldorf in Führung geht. Bochum, wie gesagt, mit Nadelstichen, vor allem wenn es dann mal per Konter über einen schnellen Gerrit Holtmann ging, wurde mal etwas Gefahr erzeugt. Aber so richtig zwingend war es dann halt nicht. Aber der richtige Gamechanger kam dann mit Florent Muslia, weil Lunter nach 20 Minuten der rechte Schienenspieler angeschlagen gewesen. Dafür kam dann halt Muslia, der ging auf die linke Schiene. Der eigentliche linke Schienenspieler, Ioa, ging dann auf rechts. Und dann war wohl zum einen die rechte Seite mit so viel Tempo und Dampf beackert. Wie gesagt, Ioa ja gelernter Stürmer, Flügelstürmer gewesen. Wurde dann ja vor einigen Jahren umfunktioniert als Verteidiger, also Schienenspieler. Aber dieses Stürmergehen, das geht ja nie ganz raus. Und wie er dann auch immer wieder die weiten Wege gegangen ist, auch in die Räume gelaufen ist, wo er wusste, okay, wenn ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier den Ball bekomme, ist sehr gering, weil ich so gut gedeckt werde. Aber wenn ich den Ball bekomme, dann knallt es hier, dann wird es gefährlich. Hatte auch eine super Abschlussgelegenheit, die Timo Horn sehr stark pariert hat. Aber auf der linken Seite Florent Muslia, wie gesagt, nicht viel trainieren können, noch leicht angeschlagen. Aber da sieht man einfach, was der für eine Qualität besitzt. Natürlich auch eher ein inverserer Spieler gewesen, der dann viel ins Zentrum gegangen ist. Dafür dann Rasmussen, der so auf der Halb-Zehner-Position gespielt hat, dann viel auf den Flügel gegangen. Muslia einfach einer, der solche technischen Qualitäten besitzt und auch einfach so ein richtiger Instinktfußballer ist. Der weiß, wann öffnet sich gerade ein Passfenster für mich, wo ich einen Ball perfekt durch die Schnittstelle spielen kann, um für Gefahr zu sorgen, um meine Mitspieler einzusetzen. Also Muslia wieder mit einem bockstarken Spiel, hat ja, fast jeder Angriff ab Minute 20 lief über ihn, hat ein super Auge gehabt und selbst dann ja auch das 2:0 erzielt mit einem wunderbaren Schuss unter die Latte. Also auch seine Schusstechnik, das ist schon bockstark. Also für Zweitliga-Verhältnisse ein absoluter Unterschiedsspieler, ein richtiger Stil, den Düsseldorf damals noch unter Klaus Allofs gelandet hat, als er dann ja vom SC Freiburg, wo er keine Chance hatte, verpflichtet wurde. Und Düsseldorf, wie gesagt, das ist halt so eine Mannschaft, wenn sie ins Rollen kommt, wenn sie Erfolgserlebnisse hat, dann ist es geil anzuschauen. Aber wenn auch nur ein gewisser Zweifel in den Köpfen der Spieler ist, dann ist es Stückwerk, dann wirkt es so, als hätten sie alle das Fußballspielen verlernt. Dann gibt es, wie gesagt, keine Offensivaktion, defensiv viele Fehler. Und es war wichtig, dass sie jetzt von Anfang an das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis hatten, okay, heute holen wir den Sieg. Das war dann auch im Stadion zu spüren, die Atmosphäre. Das Publikum war dann auch schnell da, hat gemerkt, okay, heute geht wirklich was. Und so rückt Düsseldorf dann jetzt auch weiter von den Abstiegsplätzen weg. Ein ganz wichtiger Sieg, wie gesagt, sind jetzt auf Rang 11, Bochum 10. Klar, Freitagsspiel. Aber haben jetzt zumindest Stand Freitagabend 5 Punkte Vorsprung auf Preußen Münster, auf dem Relegationsplatz, 5 Punkte auf den 1. FC Magdeburg, auf dem direkten Abstiegsplatz. Also da ist dann auch schon wieder ein bisschen Luft zumindest zum Durchatmen. Aber die Samstags- und Sonntagsspiele kommen ja noch. Ich nenne das jetzt so pro Tag, fasse ich die einzelnen Spiele mal zusammen. Deswegen nicht wundern, warum ich jetzt gerade noch von 5 Punkten Vorsprung rede. Am Samstag, Sonntag kann sich das schon wieder geändert haben. Für Bochum natürlich auch. Die haben 1 Punkt mehr als Düsseldorf. Klar, es ist noch ein beruhigender Vorsprung, noch ein beruhigendes Kissen. Trotzdem haben sie jetzt wieder gemerkt, wenn sie ein paar Prozente nachlassen, wird es brutal schwer. Und da erwarte ich natürlich auch von Uwe Rösler wieder unter der Woche, dass die Anspannung wieder hochgefahren wird, Konzentration da ist, damit dem nächsten Spiel wieder ein anderes Gesicht zeigen, weil das war wirklich schon schwach. Als dann, wie gesagt, in Hälfte 2 Francis Onyeka reinkam, der ein bisschen überspielt wirkte auch in den vergangenen Spielen. Ganz anderer Drive im offensiven Mittelfeld, der war stringent, der hat Abschlüsse gesucht, der war mutig, hat sich was getraut und dann wurde es auch wieder gefährlich. Also wie gesagt, dieser Faktor Mut, Unbekümmertheit hat in diesem Fall Bochumer Spiel gefehlt und auch nochmal unterstrichen, wie wichtig dann so ein Francis Onyeka ist oder auch ein Farid Alfa-Ruprecht, der spät eingewechselt wurde, der noch den Anschlusstreffer erzielt. Das sind einfach so Jungs, die sind unbekümmert, die machen sich nicht viele Gedanken, sondern die haben einfach nur Bock zu zocken, wollen Tore schießen, Tore vorbereiten, Offensivaktionen haben, Abschlüsse im Spiel erzeugen. Und das muss der Schlüssel sein, auch weiterhin so diese unbekümmerten Jungs auf den Platz zu bringen. Und dazu dann halt so Achsenspieler wie halt ein Timo Horn, Dean Strumpf in der Endverteidigung, Philipp Hofmann im Sturm. Darum dann so eine junge, wilde Mannschaft zu bauen. Auch im Hinblick auf die kommende Saison, sie werden nicht mehr aufsteigen. Ich glaube, sie werden auch nicht absteigen, also sie werden in der zweiten Liga bleiben. Viele Verträge laufen aus. Leihspieler wie dann halt ein Onyeka, Farid Alfa-Ruprecht, Leandro Morgalla gehen dann wieder. Und da dann trotzdem wieder jetzt schon mal zu schauen, welche jungen, entwicklungsfähigen Spieler können wir dann doch wiederholen. Weil sie haben sich jetzt als Leihclub empfohlen für halt richtig starke Talente von Top-Teams aus der Bundesliga, in dem Fall dann von Bayer Leverkusen, Onyeka, Alfa-Ruprecht, das dann, dieses Standing zu nutzen und sich dann jetzt schon wieder um die nächsten großen Talente zu bemühen. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Maurice Gradmacher gut funktioniert. Bei Ulm vergangene Saison, starke Saison gespielt, jetzt von den Bayern ja an Hertha BSC Berlin ausgeliehen, funktioniert da nicht ganz so gut, aber da kann er auch meist nicht auf seiner Parade Position der 10 spielen, weil dann Cousins meistens agiert. Bei Bochum würde dann durch einen Abgang von Onyeka ein Platz frei werden und ich kann mir das schon gut vorstellen. Natürlich auch Fanfreundschaft Bayern München, Stammclub von Gradmacher, Bochum, Fanfreundschaften. Das kann sehr gut funktionieren. Also da schon mal jetzt schon mal den Blick zumindest in Richtung kommende Saison wagen. Insgesamt war es eine sehr spannende und interessante Party.
Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Show Notes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt.
Wir können ja direkt in den Samstag springen zum Debüt von Tim Walter, Junge. Alter Verwalter, der Mann ist wieder da. Ja, nach seiner crazy Zeit beim HSV, hat den Aufstieg nicht geschafft, aber keinen Fußball spielen lassen, kehrt er jetzt also zurück zu seinen Kielern, die er schon einmal betreut hat. Aber eine sehr schwierige Aufgabe als Bundesliga-Absteiger, Kiel unten mit drin im Abstiegskampf. Jetzt Spiel gegen Elversberg, bockt eigentlich nicht so am Ende, aber 1-1 war wirklich keine interessante Partie aus neutraler Sicht. Denn Kiel haben versucht, konnten nicht. Auch Elversberg in diesem Spiel, ja, hat für mich so ein bisschen diese Kreativität, dieser Elan der letzten Wochen gefehlt. Weil es wäre aus Elversberger Sicht mit ihrer individuellen Qualität möglich gewesen, Kiel zu besiegen in deren aktuellen Form. Aber haben es halt auch nicht geschafft. Haben Kiel dann auch so ein bisschen ins Spiel kommen lassen, ihnen die Möglichkeiten gegeben. Das ist es halt für mich, was Elversberg noch nicht zum Aufstiegskandidaten macht. So dieser in diesen Spielen dann, wenn du zwar selbst nicht perfekt drauf bist, aber merkst, der Gegner ist es auch nicht. Und trotzdem, ja, durch die Qualität, die du trotzdem im Kader hast, das Spiel dann zu killen, auf deine Seite zu ziehen. Und das ist halt noch so ein Step, den Elversberg machen muss. Ich weiß, wenn wir immer noch schauen, wie die finanziellen Möglichkeiten sind, die strukturellen Gegebenheiten, der Umbruch im Sommer, neuer Trainer, junger Trainer, der erste Mal Zweitliga trainiert. Ich meine, klar, da darf man vielleicht nicht so viel erwarten oder nicht erwarten, dass sie von Anfang bis Ende der Saison durchrasieren. Aber in der aktuellen Position, tabellarisch, in der Elversberg ist, nämlich Rang 4 jetzt, müssen sie es eigentlich gewinnen. Müssen sie so ein Spiel eigentlich ziehen? Haben sie nicht gemacht für Tim Walter. Ein ordentliches Debüt dadurch, ein Punkt. Kiel bleibt über dem Strich, sind auf Rang 15, aber das Ziel wird jetzt einfach nur noch sein, den Klassenerhalt zu schaffen. Natürlich möglichst frühzeitig Planungssicherheit zu haben, aber auch wenn es erst am letzten Spieltag oder sogar in der Relegation passieren sollte, der negative Durchmarsch von Liga 1 in Liga 3 wäre natürlich ein super GAU für die Kieler. Auch wenn sie natürlich anders als viele andere Bundesliga-Absteiger jetzt nicht so ein hohes Gehaltsgefüge hatten. Also, dass sie jetzt wirklich ins Bodenlose fallen und finanziell gar nicht mehr auf die Beine kommen. So ist es jetzt nicht. Aber es wäre natürlich auch schon ein großer finanzieller Einschnitt. Allein die TV-Gelder zwischen zweiter und dritter Liga ist ja enorm. Strukturell natürlich dann auch im Stadionbesucher. Also, wenn man jetzt da, das soll jetzt nicht so despektierlich klingen, aber wenn du dann halt gegen so einen Club wie Verl spielst, wenn die nicht aufsteigen sollten, oder dann hast du halt so zweite Mannschaften, Stuttgart, Hoffenheim 2. Es sind halt keine Zuschauermagneten, auch wenn ich solche zweiten Mannschaften noch immer, ja, was die Talentdichte und Qualität angeht, immer sehr interessant finde, aber aus neutraler Sicht gehst dann halt als Kiel-Fan nicht ins Stadion. Und da muss Kiel natürlich dann aufpassen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die Vertragslage ist. Natürlich, wenn dann viele Spieler keinen Drittliga-Vertrag haben, hast du doch einen größeren Umbruch, als du den eh schon hättest. Sponsorengelder sinken. Also da hängt super viel dran. Natürlich dann auch Mitarbeiter. Deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass die Struktur, die Kiel sich jetzt aufgebaut hat, sukzessive, sich weiter professionalisieren, sich vergrößern. Auch was natürlich die Mitarbeiteranzahl angeht, dass das plötzlich nicht alles torpediert wird durch einen dann am Ende doch sehr vermeidbaren Abstieg in die dritte Liga. Wie gesagt, momentan sieht es gut aus. Sie haben es noch in eigener Hand, sind auf Rang 15, wenn sie ihre Punkte holen. Und dann werden sie den Klassenerhalt auch schaffen. Keine Frage. Trotzdem mache ich mir da halt so meine Gedanken. Und Gedanken muss ich auch noch die Spielfahrt in Greuther Fürth machen. Vor allen Dingen vor dem Spiel. Die Schalke-Invasion war ja wieder krass. Samstagabend, Flutlichtspiel, trotz Bahnstreiks und so in vielen Teilen Deutschlands. Fast das komplette Stadion eingenommen und Fürth zwischendurch auf Rang 18 abgerutscht. Dann gegen den Tabellenführer Schalke 04 mit ihrem Top-Stürmer Edin Dzeko, dem man das Alter von fast 40 gar nicht anmerkt, immer noch super beweglich und was ja vor allen Dingen halt diese Cleverness und diese Abschlussstärke. Aber ich wurde echt überrascht. Also Fürth, die haben einen super Auftritt zu Hause hingelegt, haben den Kampf angenommen, waren super präsent in den Zweikämpfen, haben Schalke dominiert, haben viel den Ball gehabt, wussten auch mit dem Ball was anzufangen, was ja auch super wichtig ist. Also hatten viele Kreativmomente. Gut fand ich auch vorne im Sturm mit dem Srebeni, den sie da hatten, das ist ein wuchtiger Stürmer, den du halt auch mal hoch anspielen kannst, der die Bälle ablegt und natürlich auf den Flügeln mit einem Reich, mit einem Dem auf rechts und links halt mit einem Aaron Keller, den ich immer noch für einen richtig geilen Zocker halte. Da haben sie schon ordentlich Druck gemacht, haben dann natürlich auch, und dieses Glück haben sie sich dann auch erspielt, Glück gehabt, dass Kevin Müller den Ball dann beim Abschluss so schlecht rumgespielt hat, der dann wie ein Boomerang zurückgekommen ist und dann Dennis Rebini im 16er im Stile eines Top-Bürgers, im Stile von Edin Dzeko mit einem schönen Drehschuss den Ball an Kevin Müller dann vorbei ins Tor buxiert hat. Also, wie gesagt, Fürth hatte in den letzten Wochen natürlich auch nicht oder wenig Spielglück. Das hatten sie jetzt auch mal, haben es sich dann auch wirklich reglich verdient. Ein super couragierter Auftritt. Klar, war dann klar auch, dass Schalke mehr kommt, dass dann auch mehr Wucht kommt. Haben dann ja auch noch den Ausgleich erzielt. Aber alles in allem muss ich sagen, jetzt mal aus Sicht der Fürther, es war ein blitzsauberer Auftritt, der Mut macht, kämpferisch. Die Basics waren alle komplett da. Und dann siehst du halt auch, wenn seine Mannschaft so viele Zweikämpfe gewinnt, du siehst, der Mitspieler gewinnt Zweikämpfe, du gewinnst Zweikämpfe, alle laufen füreinander, dass dann plötzlich auch spielerisch wieder was geht. Im Kopf passiert dann was. Wie gesagt, Fußball ist auch ein sehr psychologisches Spielding. Haben es dann halt auch geschafft, mal sind mutiger geworden, ein paar Kombinationen auszupacken, auch mal Bälle zu spielen, die sie vorher so nicht gespielt haben, mal ja, mit dem Außenriss in den 16ern einen Ball spielen. Hast du vorher nicht gesehen, haben sie einfach mal gemacht. Und wenn dann noch so ein, zwei dieser Aktionen funktionieren, ist direkt ein ganz anderes Spiel. Und deswegen freut es mich sehr für die Spielfahne Greuther Fürth. Und von Schalke war es dann schon eher ein dürftigerer Auftritt. Aber wie gesagt, dieser Aufstiegskampf, die Konkurrenz patzt halt auch. Und deshalb würde ich schon sagen, dass auch für Schalke ein gewonnener Punkt war, statt der zwei verlorener. Und die kommenden Wochen werden auch ultra spannend werden. Das muss man so sagen. Auch weil ein Team wie der SC Paderborn sich gut präsentiert hat, einen starken Auftritt hingelegt hat bei einem sehr kontroversen Spiel. Also Schiedsrichter waren in diesen Wochen echt nicht gut. Da wird Dome auch nochmal in seiner Rubrik der helle Pfiff der Woche darauf zurückgreifen. Und auch in Domes Darmstadt-Talk, wie gesagt, bei Dresden gegen Darmstadt, waren auch einige sehr strittige Entscheidungen, vor allem gegen Darmstadt. Da wird auch noch viel zu diskutieren sein. Aber auch das Spiel Lautern gegen Paderborn. Für Lautern vielleicht so die allerletzte Chance, ganz oben nochmal richtig Fuß zu fassen. Und Paderborn waren die dominantere Mannschaft, haben das gut gemacht. Aber wie gesagt, vor allen Dingen, was da jetzt kurz vor der Halbzeit passiert ist, dieser Rückpass auf Kral, der dann als wie gesagt, Rückpass gesehen wurde vom Schiedsrichter, dadurch dann halt der indirekte Freischuss, den Brackelmann dann, ich glaube, sogar innerhalb des 16ers über die Mauer buxiert. 1-0 Führung. Aber der eigentliche Skandal ist halt dann in der Halbzeit passiert, weil Lieberknecht ist dann halt zum Schiedsrichter gegangen, hat für mich auch zu Recht moniert, vielleicht mit einer bisschen härteren Wortwahl, dass er nicht so zufrieden war mit der Schiedsrichterleistung, sieht gelb, soll gehen, bleibt weiterhin am Schiedsrichter dran, sieht dann gelb-rot, dadurch zweite Halbzeit ohne Lieberknecht. Das ist jetzt dann auch etwas, was mit deiner Mannschaft macht, wenn dein Cheftrainer nicht da ist an der Seitenlinie. Und dementsprechend war die Ansätze, die in Hälfte 1 bei Lauter noch da waren, diese Versuche waren in Hälfte 2 dann kaum noch zu finden. Paderborn hat das Spiel dominiert, ohne wirklich gefährlich zu sein. Machen ja kurz auf Schluss dann durch Elfmeter von Bibia noch das 2-0. Kassieren zwar noch den Anschlusstreffer, aber so wirklich Gefahr, dass das Team von Ralf Kettemann, der SC Paderborn, den Sieg aus der Hand gibt, hatte ich jetzt auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Spiel wurde dann halt auch wirklich durch den Schiedsrichter entschieden. Also oft ist es ja ein Alibi zu sagen, ja, der Schiedsrichter war nicht gut. Und da vielleicht mal zu schauen, ja, war die eigene Leistung vielleicht auch nicht so gut. Aber in diesem Spiel wirklich hat der Schiedsrichter das Spiel für mich entschieden. Auch wieder auf dieser psychologischen Ebene. Weil wenn du merkst, alles wird gegen dich gepfiffen, dann fühlst du dich vielleicht auch verpfiffen. Und in deinem Kopf passiert dann halt auch was. Du hast dann vielleicht so eine Blockade. Und automatisch, ja, funktioniert halt auch weniger in deinem Spiel. Das ist dann halt, du gelangst dann als Spieler wirklich relativ schnell in so einen Negativstrudel. Dann hast du halt auch eine Mannschaft wie Paderborn, die sehr balldominant sind. Bedeutet, du musst dann auch viel hinterherlaufen als Lautern. Ja, und dann hast du jemanden auch wirklich keinen Bock mehr. So ist dann diese Niederlage vor allen Dingen für mich auch eine der Psychologie, des psychologischen Nachteils durch eine sehr schwache Schiedsrichterleistung. Also generell, das hat an diesem Spieltag schon durch viele Spiele durchgezogen, dass die Schiedsrichter gerade auch in der zweiten Liga mit sehr schwachen und ich würde sogar, wenn ich es in meinen Worten sagen müsste, bodenlosen Leistungen Spiele entschieden haben und damit natürlich auch die Entscheidung im Auf- und Abstiegskampf zumindest zum Teil mit beeinflussen. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Natürlich auch herzlichen Glückwunsch an den SC Paderborn. Gute Leistung. Und dann möchte ich halt nochmal auf den Sonntag eingehen. Also ihr merkt schon, heute eine relativ knackige, kompakte Folge. Und da hat mich vor allen Dingen zwei Spiele sehr interessiert. Das dritte Spiel Magdeburg-Karlsruhe war jetzt nicht so in meinem Fokus, obwohl Magdeburg ja auch musste. Sind zwischenzeitlich ja auf Rang 17 abgerutscht dann. Hatten mit dem KSC eine Aufgabe, wo sie nicht wussten, wie sind sie einzuordnen, weil der KSC, guter Saisonstart, dann auch durch die Posse, Sebastian Frey ist weg, Eggemann kam als neuer sportlicher Verantwortlicher, Bajramovic, der Co-Trainer, enger Vertrauter von Cheftrainer Christian Eichner weg. Dann sportlich lief es halt gar nicht. Mittlerweile haben sie sich halt wieder stabilisiert, haben meiner Meinung nach jetzt auch die Punkte zum Klassenerhalt geholt und es wirkte jetzt in den letzten Wochen auch wie so eine Art Restart oder Rückbesinnung auf das, was sie am Anfang der Saison so stark gemacht hat, nämlich auch eine starke läuferische Leistung, aber auch diese spielerische Klasse einzusetzen. Jetzt kommen natürlich auch Verletzte wieder. Ben Fahad, großes Talent, lange verletzt gewesen, hat heute im Doppelpack bewiesen, warum er mit seinen 19 Jahren schon ja auch von vielen Bundesliga-Vereinen beobachtet wird. Vor allem das 1-0, enge Ballführung, wirklich. Man hat gesehen, der Ball klebte an seinen Füßen und dann blitzsauberer, eiskalter Abschluss. Dazu Vanicek, der wieder als Stratege aufgetreten ist, der ja jeder Angriff lief über ihn, er wurde oft gesucht, hatte auch Glück, dass er diesmal nicht so eng bewacht wurde, hatte also auch ein bisschen Platz und konnte sich da natürlich auch genau überlegen, wo kann ich mit meiner überragenden Pass- und Schusstechnik den Ball dann hinspielen. Und wie gesagt, wenn er Zeit und Platz hat, bringt er diese Bälle auch punktgenau für seine Mitspieler. Und das wird dann natürlich, dann bekommt der Gegner sehr, sehr schnell auch Probleme. Deswegen KSC am Ende 3-1-Sieg für Magdeburg, natürlich wieder ein Rückschlag, aber diese Liga ist super eng. Magdeburg hat in den letzten Wochen und Monaten auch schon bewiesen, sie haben diese spielerische Klasse und auch diese Aspekte, um den Abstiegskampf bestehen zu können mit Patrick Sander, einem erfahrenen Trainer an der Seitenlinie, der auch schon viel gesehen hat, viel erlebt hat und deshalb für mich dann auch immer ja, ein Indiz dafür, dass sie es schaffen können. Nicht müssen, aber es zumindest schaffen können. Und dann kommen wir zu den zwei Partien, die mich besonders interessiert haben. Zum einen Braunschweig, Preußen-Münster. Richtiges Abstiegsduell, Abstiegskracher. Und zum anderen Hertha BSC Berlin gegen den 1. FC Nürnberg. Ich als Kind der Bundesliga, vor allem der frühen bis mittleren 2000er Jahre, wo ich so richtig mit dem Fußball sozialisiert wurde, kenne beide Teams als Erstliga-Vereine, als Bundesliga-Vereine. Habe dieses Duell dann auch oft in der Bundesliga gesehen und mitbekommen. Dementsprechend natürlich dann auch, bin ich immer noch traurig, dass beide in der zweiten Liga sind. Hab mich aber umso mehr gefreut, dann darüber jetzt sprechen zu dürfen. Aber, wie gesagt, erst spreche ich über Braunschweig gegen Preußen-Münster. Es ist so ein berühmt-berüchtigte 6-Punkte-Spiel. Wie gesagt, wenn eins der beiden Teams gewinnt, haben sie 3 Punkte auf dem Konto. Der Gegner hat 0, bekommt also auch keine Punkte dazu. Deshalb auch 6-Punkte-Spiel, weil es dann halt auch, ja, für mich schon eine Art Vorentscheidung im Abschiedskampf sein kann, vor allem aus psychologischer Sicht. Und beide Mannschaften sind es auch für mich so angegangen, dass sie erstmal ein bisschen vorsichtig waren, erstmal beobachtet haben. Und desto länger das Spiel ging, desto mutiger wurden beide Teams dann auch. Also haben sich so im Gleichschritt entwickelt. Braunschweig, wie gesagt, vorne wieder mit Jadimci, der zurückgekehrt ist, der Mittelstürmer, ganz wichtiger Mann, einer, der Verteidiger binden kann. Durch seine individuelle Qualität wird er natürlich nochmal besonders bewacht und sorgt natürlich dafür dann auch für Räume, für dann einen nachschiebenden Memo Aydin, Joao Gomez, Häuser. Also da kommt dann auch Qualität von hinten dran, aus dem Mittelfeld heraus. Und so hat Braunschweig in den vergangenen Wochen auch schon sehr erfolgreich Fußball gespielt, sind dann aber eher durch den Standard, durch Lukas Frenkert in Führung gegangen. Ausgerechnet Frenkert, der gebürtige Münsteraner, seit Sommer jetzt bei Braunschweig, erzielt auch nach längerer Verletzungspause dann das 1-0. Und trotzdem, Preußen-Münster, du hast einfach gemerkt, die wollten einfach mal wieder gewinnen, haben, meine ich, davor seit November nicht mehr gewonnen. Und hatten aber diese Gier, diese Power, du hast an diesem Tag einfach gespürt, egal was heute passiert, Preußen-Münster wird hier mit einem Sieg rausgehen, weil sie einfach auch diese Stringenz im Spiel hatten und auch diese individuelle Qualität. Du merkst einfach die lange verletzten Spieler, wie ein Marvin Schulz oder auch ein Hendricks, der vergangene Woche gefehlt hat, kommen langsam wieder zu ihrer Normalform, zu ihrer guten Form und dann haben sie halt auch diese Qualität, diese spielerische Qualität, diesen anspruchsvollen Alexander-Ende-Fußball zu spielen. Und wenn man, oder wenn ich sehe, diese Positionshochrande im Mittelfeld funktionieren, dieses kreative durch die Mitte spielen passt, funktioniert, dann weiß ich auch, okay, diese Mannschaft wird gewinnen, weil die Idee von Ende, wenn sie greift, ist es wirklich super schwierig, Preußen-Münster zu besiegen. Wenn aber auch nur ein Rädchen nicht passt, wenn die Abstände im Mittelfeld irgendwie nicht passen, zwei Spieler nicht ihre Normalform haben, dadurch nicht ihre kreativen Momente ausleben können, dann ist das Offensivspiel zum einen tot und der Gegner bekommt dann früher den Ball, er presst sich früher den Ball und wenn zu viel Druck auf die Preußen-Defensive kommt, weil das ist so ein bisschen ihre Schwachstelle, die Defensive, dann fangen sie sich halt ihre Gegentreffer. Also bei Münster gilt wirklich das Sprichwort, Angriff ist die beste Verteidigung. Und das war auch in diesem Spiel der Fall. Also Preußen-Münster, wie gesagt, früh attackiert, wenn sie mal nicht den Ball hatten, sehr früh erobert, stringent in die Spitze gespielt. Batista Meier, der sich immer wieder hinter Rondic hat fallen lassen, dann auch so ein bisschen ja, sich die Zehnerposition mit einem Marvin Schulz und auch mal mit einem Jurrit Hendricks oder Buschama geteilt hat. Also, dass dann auch wirklich rund um den gegnerischen 16er immer eine super Präsenz war. Qualität, also quantitativ und qualitativ war das im Spiel vor und im 16er einfach eine sehr starke Leistung von Münster. Hätten wir sogar noch höher ausfallen können. Der erste Treffer von Oliver Bittister-Meyer wurde hier abgepfiffen, weil angeblich ein Foulspiel war. Oder Absatzsituation, ich habe es gar nicht richtig mitbekommen. Der habe ich jetzt so nicht gesehen, aber gut. Und dann war Preußen-Münster aber trotzdem einfach dran. Wie gesagt, sie haben einfach die Braunschweiger Defensive bearbeitet, sie massiv unter Druck gesetzt und dann siehst du halt auch im Abschließkampf, dann ging auch Braunschweig so ein bisschen die Nerven durch, haben dann teilweise, ja, wollten sie zu viel, haben zu viele Lücken hinten gelassen, sind zu weit nach vorne geschoben. Dadurch war dann halt auch der Raum da, den Preußen-Münster bespielen wollte. Wie gesagt, mit Schnittstellenpässen auf die Halbraumspieler, wie ein Jorrit Hendricks, wie ein Buschama, die dann über die Flügel in den 16er quer reingehen konnten. Und dann im Rückraum war dann entweder Mittelstürmer Rondic oder Oliver Batista Meyer als Abnehmer da. Bitter am Ende natürlich noch die gelb-rote Karte für Münsters Innenverteidiger Paul Jäckel, weil er und Heuer zusammen in der Innenverteidigung super erfahren, sorgen zumindest für eine gewisse Stabilität und jetzt wieder ja, rumbasteln zu müssen für Alexander Ende, der auch im Interview vor dem Spiel gesagt hat, ja, ich glaube, wir haben in der Saison erst einmal, zweimal hintereinander mit der gleichen Startelf gespielt, also da natürlich auch wieder anspruchsvolles Spielsystem. Wenn es funktioniert, geil, aber wenn immer wieder basteln muss, da geht auch so ein paar Automatismen verloren. Weil im Training kannst du viele arbeiten, aber im Spiel, wenn du als zum Beispiel jetzt auf der 6. Preissinger, wenn du weißt, okay, hinter mir habe ich einen Jäckel, Heuer, die verhalten sich dann immer jeweils so und so, dann gehst du ganz anders rein. Wenn du dann plötzlich einen anderen Innenverteidiger hast, wie zum Beispiel jetzt ein Cooles vielleicht oder ein Paito, ich weiß nicht, wie Alexander Ende in der Innenverteidigung nächste Woche plant. Wenn du da einen anderen Spieler hast, der sich ein bisschen anders verhält, dann denkst du jetzt defensiv Mittelfeldspieler oder als Preisdinger dann einen Moment länger drüber nach, wie verhält sich denn mein Innenverteidiger? Und diese eine Zehntel oder zwei Zehntel Sekunden, die können schon im Profifußball entscheidend sein, dass er dann zu lange überlegt und dann so den Ball vertändelt, der Gegner kommt, kann abschließen oder kommt zu einer gefährlichen Situation, Preußen-Münster fängt den Gegentreffer und dann fängt die Schose wieder von vorne an, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Deswegen, es sind immer die Nuancen im Profifußball und deswegen umso bitterer für Preußen-Münster, aber wie gesagt, Münsteraner gewinnen wieder, das ist sehr, sehr wichtig. Und zum Ende, nochmal Hertha BSC Berlin gegen Nürnberg. Bei den Herthanern wusste ich, okay, spätestens nach der Vorwoche werden sie wohl ganz oben nichts mehr mit zu tun haben. Werden also die Saison ausklingen lassen. Und da ist die Frage, okay, der ganz große Druck ist vielleicht weg. Spielen sie jetzt befreit auf oder lassen die Saison austrudeln und ja, schenken die Punkte her? Und da war ich mir wirklich unsicher bei der Mannschaft, weil haben natürlich so Charaktere wie ein Seguin, wie ein Cousins, wo du nicht weißt, an guten Tagen, wenn die Bock haben, geile Zocker, aber wenn die mal nicht so Bock haben oder wenn vielleicht die Luft auch raus ist, vielleicht nicht so die Jungs, die dann vorangehen und die dann vielleicht 100% ihres Leistungsvermögens abrufen. Muss aber sagen, in diesem Spiel Hertha BSC Berlin von Anfang an, Nürnberg, die auch einen guten Lauf hatten, unter Druck gesetzt, die volle Qualität ausgespielt, Bricolo links, rechts Fabi Riese auf den offensiven Flügeln, haben ordentlich Dampf gemacht. Wie gesagt, es ging jetzt nicht nur immer über Fabi Rieses Seite, wie sonst immer, sondern dann auch mal über die andere Seite. Bedeutet auch eine gewisse Variabilität im Spiel gehabt, eine Stringenz. Natürlich mit Bricolo auch ein Spieler, der, wenn er richtig Bock hat und sein volles Potenzial ausschöpft, eine super Schusstechnik hat, wie gesagt, ein überragender Dribbler auch einfach ist, super im 1 gegen 1 ist. Und das hat er an diesem Spiel einfach bewiesen, hat Justin von der Hitz, den Rechtsverteidiger, das ein oder andere Mal richtig schön eingeschnürt, ihn schwindelig gespielt und dann halt mit er selbst abgeschlossen oder auch die Übersicht gehabt, dann halt für den Cousins, wie gesagt, also Bricolo, wenn der am Ball ist, der bindet dann auch mal wieder zwei Gegenspieler, hat dann trotzdem die Ruhe und die Übersicht für den besser postierten Mann und so entstehen dann halt Räume. Und Räume für so Kreativspieler wie ein Cousins, wie ein Riese, sind dann natürlich als Gegner absolut tödlich, maximal gefährlich. Und Hertha BSC Berlin, es hat einfach wieder Spaß gemacht. Du hast einmal gesehen, ja, okay, der ganz große Druck ist weg. Diese Leichtigkeit war im Spiel. Dieses, Wir können einfach befreit aufzocken, einfach wie so Jungs auf dem Bolzplatz, einfach nur Spaß haben, geil auf Tore sein, auch geil darauf sein, den Ball zurückzuerobern. Also du hast gesehen, man hätte aber jetzt in Berlin den Ball mal nicht hatte. Die Jungs, die wollen alle die Kugel haben, die wollten wieder haben, die wollten nach vorne spielen, mutig sein, Tore schießen. Also müssen wir schnell den Ball holen. Wie funktioniert das im Kollektiv? Mit einer gewissen Schärfe, mit einem gewissen Tempo auf den Gegner draufgehen. Und das hat funktioniert. Also so einfach kann er noch manchmal der Fußball sein. Und das ist es natürlich, was sehr, sehr gute Spieler von guten Spielern ausmacht. Sehr, sehr gute Spieler. Die haben auch in Drucksituationen immer noch diesen Spaß im Kopf und auch diese Leichtigkeit, so zu spielen, als wenn es einfach um nichts geht. Als wenn sie einfach nur zocken wollen, wie auf dem Bolzplatz. Und gute Spieler, wie gesagt, wenn sie in Form sind und ein bisschen Platz haben, ein bisschen Selbstbewusstsein haben, dann können sie das auch. Aber wenn es aber ein bisschen schwieriger ist, es kälter ist, du aussetzt, du spielst, es regnet, Situation ist gar nicht geil, dann können sie diese Leistung halt nicht auf den Platz bringen. Und davon hält der BSC Berlin leider einige. Also gute Spieler, aber keine sehr guten Spieler. Und da bin ich auch mal gespannt, wie der Umbruch dann im Sommer aussehen wird, weil natürlich Spieler wie Tjaak Ernst im Tor, Wegbegehrlichkeiten, Fabi Riese immer noch, auch wenn er mittlerweile sich zu Hertha bis hier committed hat, aber natürlich auch ein Spieler, der nochmal Bundesliga zocken will und wird auch nicht mehr jünger, geht auch auf die 30 zu, also viele Chancen wird er dann auch nicht mehr haben. Und dazu dann natürlich noch Spieler wie Cousins, wie ein Kufnatski natürlich, wollte ich gerade sagen, Bremer Leihgabe, der wird auch gehen. Genau wie Krattenmacher, der leider gar keine Rolle mehr spielt. Brekalo natürlich. Weiß ich nicht, ob er sich das nächste Jahr Zweitliga antun wird. Und auch ein Kabofnik auf der linken Schiene, auf der linken Defensivseite. Und ein Duziak, der im Sommer keinen neuen Vertrag hatte, weil sich beim Gehalt nicht einigen konnte. Dann war er lange vereinslos. Hat sich dann über die Hertha zweite Mannschaft wieder zurückgespielt. Auch ein überragender Auftritt, eine Torvorlage, Topmann. Ist ja gelernter Linksverteidiger und Zentralmittelfeld, super gespielt. Aber auch der wird Begehrlichkeiten wecken und wird natürlich auch nochmal in die Bundesliga wechseln. Ist jetzt auch schon mittlerweile über 30. Also alles so Aspekte, wo ich sage, boah, das könnte kribbelig werden, aber auch eine Chance, vielleicht junge Spieler zu verpflichten, die noch nicht so im Fokus sind, die dann aber das Potenzial besitzen, zu sehr, sehr guten Spielern zu werden und vielleicht auch im Kopf Mentalität haben, zu wissen, okay, gerade wenn es kacke läuft, irgendwie, wenn scheiß Bedingungen sind, gerade dann bin ich da, dann habe ich Bock, richtig geil aufzuzocken und auch durch meine Leistung voranzugehen. Da bin ich mal gespannt, da sind Stefan Leitl, soweit der Trainer bleiben darf, bei Hertha und Benjamin Weber als Sportdirektor gefordert, im Sommer da eine neue schlagkräftige Truppe auf den Rasen zu bringen, die dann den Aufstieg anpeilen muss, weil Hertha bis in Berlin perspektivisch müssen die wieder in die Bundesliga. Gerade auch was die ganzen Kosten, weil immer noch ein großer Club, Mitarbeiterkosten angeht, die kannst du halt perspektivisch nicht in der zweiten Liga so bedienen, sondern brauchst halt schon die Sponsoren, TV-Gelder, Einnahmen aus der Bundesliga dann. Klein Racings, Großer der Woche. In dieser Woche ist für mich der Stürmer von Dynamo Dresden, Vincent Vermeil. 1,95 Meter groß und ist ja jetzt im Sommer von Fortuna Düsseldorf, also zu den Elbstädtern gewechselt und zeigt in dieser Saison eine sehr gute Leistung, vor allem jetzt in der Rückrunde und hat jetzt in 14 Partien 5 Treffer erzielt. Das ist für ein Team, was im Abstiegskampf ist, sehr, sehr gut. Hat jetzt gegen den Tabellenzweiten Darmstadt 98 eine sehr starke Leistung gezeigt und war als Finisher einfach da. Wie gesagt, Dresden hat mit einem Ben Bobtier, Jason Cheka, richtig geile Zocker, die im 1 gegen 1 bockstark sind, aber wie gesagt, du brauchst halt auch so einen richtigen Finisher. Und den haben sie halt gehabt mit Vincent Vermey. Der spielt einfach auch schnörkellos. Wie gesagt, einmal mit dem Kopf, einmal mit dem Fuß getroffen. Und der Junge, der, ja, du kannst ihn halt immer im 16er anspielen. Du weißt, ich kann ihn hoch anspielen, ich kann ihn tief anspielen im 16er. Wenn der Junge im Ball, im der gegnerischen Box den Ball hat, wird es immer gefährlich. So kann er auch Verteidiger binden und natürlich dann auch Räume für eben jeden Bobzen oder Checker schaffen. Und ja, ohne Vermey, ohne seinen Doppelschlag kurz vor der Halbzeit, direkt nach der roten Karte für Darmstadt, habt ihr als ein dummes Darmstadt-Tor hoffentlich gehört, hat er dieses Spiel entschieden. Indem er einfach gemerkt hat, okay, da ist jetzt gerade ein Raum frei. Mein Gegenspieler, Pfeiffer, der genauso groß ist wie ich, ungefähr so groß ist wie ich, nicht mehr auf dem Platz. Vukotić wurde noch nicht eingewechselt. Gegen den wäre ich chancenlos. Also er hat auch diese Chance auch ergriffen. Er wusste, in den paar Minuten, in denen Darmstadt nur noch mit einem Innenverteidiger spielt, habe ich die Möglichkeit, meine Stärken noch besser auszuspielen, habe noch mehr Platz, noch bessere Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Und so hat Vermey es dann geschafft, sich zu belohnen mit zwei Treffern, die nächsten drei wichtigen Punkte für Dynamo Dresden. Und er ist auf jeden Fall, sollte Dresden den Klassenerhalt schaffen, ein sehr großer Schlüssel, ein Big Deal. Vermey, wie gesagt, hat sich ja bei Düsseldorf nicht richtig durchsetzen können, aber jetzt hat er wieder ein Team, was auf ihn zugeschnitten ist, ein Spielstil, viele Flanken, viele Bälle in den 16er. Er ist jetzt auch nicht so ins Pressing eingebunden, ist jetzt nicht so seine Stärke, sondern ist so ein, ja, freies Radikal, nenne ich es einfach, im Spiel. Jemand, der nur dafür da ist, die Tore zu machen, Bälle abzulegen, weiterzuleiten und nicht dafür da ist, gegen den Ball so hart zu arbeiten. Dadurch hat er auch nochmal die Körner, kann auch nochmal kurz auf Schluss gefährlich sein, weil, wie gesagt, er spart sich körperlich ein paar Körner und dadurch hat er auch eine gewisse geistige Frische auch noch in der Schlussphase einer Partie. Also es ist auch einer, den du spät einwechseln kannst oder auch bis zum Schluss auf den Platz lässt, der dann in der Körnstein der Partie nochmal gefährlich ist und dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Schritte schneller ist, gedanklich, aber auch körperlich als sein Gegenspieler. Also Vermey für mich einfach ein Spieler, der oft unterschätzt wurde, auch in den vergangenen Jahren, hat eigentlich bei jeder seiner Stationen immer ordentlich getroffen, bis auf jetzt Fortuna Düsseldorf. Und deswegen für mich auch einfach mal als Gesamtkonstrukt, als Gesamtwertschätzung seiner Leistung der Saison bekommt er in dieser Woche für mich den Award Klein Riesings Großer der Woche. Und damit sind wir also schon wieder am Ende dieser wunderbaren Tornetz-Folge angekommen. Ich bin wieder back. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und an dieser Stelle natürlich nochmal ein herzliches Dankeschön an meinen Co-Host Dome, der sich freiwillig und spontan dazu entschieden hat, in der vergangenen Woche dann die Tornetz-Folge für euch aufzunehmen. Also nochmal ein herzliches Dankeschön und auch nochmal Feedback meinerseits. Geile Folge, Dome. Also ich freue mich, wenn du öfter nochmal wieder mit mir live im Podcast dabei bist, wir vielleicht sogar ein bisschen mehr quatschen können, weil auch deine Takes sind immer on point, finde ich richtig geil. Ja, bevor ich diese Folge abschließen kann, natürlich noch einmal die 11 Tornetzer, unsere Tornetz Top 11 des 24. Spieltags. Auch wir haben jetzt ein neues Design bei Instagram, könnt ihr euch freuen, an diesem Montag ab 20 Uhr dann zu sehen, also schaut gerne rein. Im Tor Timo Horn vom VfL Bochum, überragende Partie gegen Fortuna Düsseldorf gespielt, konnte trotzdem die Niederlage nicht verhindern. In der Innenverteidigung zwei Torschützen, zum einen Lennart Frenkert von Eintracht Braunschweig, der gebürtige Münsteraner, erzielt gegen seinen Ex-Club das 1:0 für Braunschweig, am Ende zwar verloren, trotzdem gute Leistung. Und dazu der Freistoßkünstler Kelvin Brackelmann vom SC Paderborn. Auf den Außenverteidiger respektive Schienenposition haben wir links Florent Muslia und rechts Emanuel Ior, beide von Fortuna Düsseldorf, haben ordentlich angeschoben. Als beide zusammen auf dem Platz waren, lief es cremig. Auf der 6 respektive 8 Jeremy Duziak von Hertha BSC Berlin. Lange Vereinslos gewesen. Geile Partie gegen den ersten FC Nürnberg gespielt. Auf den Flügelpositionen haben wir dann Ben Bobtien von Dynamo Dresden. Quäliger, wendiger Spieler. Kam im Winter vom ersten FSV Mainz 05 und zeigt, dass er ein großes Talent ist. Auf links der ehemalige Wolfsburger und Stuttgarter Josep Brekalo, mittlerweile im Diensten von Hertha BSC Berlin, 2 Hütten gemacht, damit absoluter Matchwinner. Auf der 10 zurückgekehrt in diese Top 11, Marvin Wanicek, ein Treffer erzielt, ein vorbereitet beim 3-1-Sieg des KSC beim 1. FC Magdeburg, sonst auch wieder Dreh- und Angelpunkt der Badener gewesen. Und vorne im Sturm haben wir einen anderen Badener, Ben Fahad, Doppeltorschütze des KSC Unternehmen, Vincent Vermey, Doppeltorschütze für Dresden und damit auch Matchwinner beim Sieg gegen Domes Darmstädter. Das war die 11 Tornetze des 24. Spieltags und damit war es auch von dieser Folge. Gehabt euch wohl. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und freue mich auch am kommenden Montag wieder für euch den aktuellen 2. Fußball-Bundesliga-Spieltag besprechen zu dürfen. In dem Sinne, ciao, ciao. Euer Tornetz-Host Jan Kleinresing.